Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Das sind jetzt nicht meine Worte, das schreibt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 19. Und mit diesem hoffnungsvollen, zuversichtlichen Vers, dann möchte ich heute Vormittag den Blick mal in Richtung Himmel lenken oder richten. Und dazu habe ich, wie ich finde, einen motivierenden Bibelvers herausgesucht, und den soll so ein bisschen der Schlüsselvers sein, und den möchte ich euch mal präsentieren. Vielen Dank. Genau. Ihr seht's kaum, deswegen lese ich es auch mal vor. Johannes 16, Vers 22. Da steht: Hier und jetzt erlebt ihr noch Traurigkeit und Enttäuschung. Und jetzt kommt die schöne Botschaft: Aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll nicht enttäuscht werden. Also es geht in diesem Vers einmal um Enttäuschung, ja, aber es geht eben um Freude. Es geht um Freude. Um Freude, die praktisch vor uns liegt. Und wie heißt das? Vorfreude. Und deswegen habe ich das Thema ganz einfach Vorfreude genannt. Ich habe es ganz einfach Vorfreude genannt. Vorfreude. Was ist Vorfreude? Was steckt in dem Wort drin? Und wenn ich so eine Begrifflichkeit suche, dann mache ich immer Folgendes. Da schaue ich immer bei duden.de nach. Früher hatte man da einen richtigen Duden, jetzt kann man das einfacher haben. Duden.de. Und duden.de sagt, und das hat mir total gut gefallen, habe ich mal Vorfreude eingegeben, und das sagt: Die Vorfreude ist eine Freude, ich lese das mal vor, eine freudige Erwartung auf ein zukünftiges Ereignis. Das hat mir total gut gefallen. Eine freudige Erwartung auf ein zukünftiges Ereignis. Das hat mir deswegen gut gefallen, weil es führt uns direkt zu diesem Bibelvers. Ich habe den noch mal hier. Dankeschön. Genau, es führt uns direkt diese Erklärung aus duden.de: Mit Vorfreude, eine freudige Erwartung auf ein zukünftiges Ereignis, führt uns direkt zu diesem Bibelvers. Hier und jetzt, lesen noch mal. Hier und jetzt erlebt ihr noch Traurigkeit und Enttäuschung, wie treffend. Aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll nicht enttäuscht werden. Aber dazu später. Zu dem Bibelvers komme ich etwas später. Ich will erstmal als Einstieg uns erstmal so ein bisschen an den Begriff, ich habe ja gesagt, ich habe das Thema Vorfreude genannt, und ich will uns einfach mal an den Begriff Vorfreude so ein bisschen heranführen. Was ist Vorfreude? Vielleicht bist du ja zurzeit kräftemäßig ein bisschen abgelaufen. Vielleicht ist dein Akku leer und du freust dich einfach auf ein entspanntes Wochenende, vielleicht auch auf ein paar Tage, ein paar ruhige Tage über Ostern, 14 Tagen. Auch das ist Vorfreude, wenn ich mich also Montag schon aufs Wochenende freue oder auf Ostern. Das heißt, ich erzähle das deswegen, weil die Arbeitsprozesse haben sich einfach im letzten Jahr vor allem sehr stark verändert. Es fehlen überall Kollegen, es fehlen überall Mitarbeiter, wir wissen das. Und das heißt natürlich Doppelbelastung. Ich kann das persönlich auch erzählen. Ich habe also bei Gealane, ich bin ja im Vertrieb, ihr wisst das, habe das Berliner Vertriebsgebiet noch mit übernommen. Ein Kollege ist in Ruhestand gegangen und es wird halt im Vertrieb nicht wieder neu besetzt, dann macht man das eben mit. Aber ich denke, da kann jeder eine Geschichte erzählen. Es geht also heute um Vorfreude. Und ich habe kürzlich mal einen schönen Satz gelesen. Den habe ich mir auch aufgeschrieben. Vorfreude macht glücklicher als Freude. Müssen wir mal drüber nachdenken. Vorfreude macht glücklicher als Freude. Es gibt also einen Unterschied noch zur Freude, zur Vorfreude. Das heißt, und ich habe das auch mal an die Folie geschrieben, äh, Auch nochmal bei duden.de, die Quelle. Man soll ja auch mal seine aus datenschutzrechtlichen Gründen die Quellen angeben. Freude bezieht sich auf ein konkretes, aktuelles Ereignis. Und Vorfreude beschäftigt sich mit einem Ereignis in der Zukunft. Das haben wir, wie gesagt, bei duden.de gelernt. Jetzt eben mal die Frage an dich persönlich. Was macht die Vorfreude mit dir? Was macht die Vorfreude mit dir? Alle Eltern, die mal schwanger waren, die freuen sich auf ihr Baby. Und ich denke, das ist doch pure Vorfreude. Oder wenn du vielleicht verliebt bist und kommst nach einer räumlichen Trennung zurück zu deinem Schatz, hast ein Kribbeln im Bauch, Schmetterling im Bauch, das ist vollendete Vorfreude. Und ich habe noch ein Beispiel, was zum Schmunzeln, was auch mit Vorfreude zu tun hat. Kannst du das nochmal bitte zurück machen zu der Folie? Nee. Die danach kommt? Danke. Ich habe euch meine Autobestellung, ihr seht es leider nicht, ich habe euch meine Autobestellung, meine eigene, die habe ich aufgehoben. Da war ich 18 Jahre alt, da habe ich mir aus mehr oder weniger aus Jux und Dallerei, die ich mir nie leisten können, in Wartburg bestellt. Und wenn wir in der DDR uns ein Auto bestellt haben, das war doch auch Vorfreude. Wir mussten 12 Jahre und länger warten, also haben wir uns doch lange gefreut auf das Auto. Ich habe das Auto natürlich, ich habe den Wartburg leider nicht bekommen, weil ich bin 1980, war ich 18 und dann 89 kam die Wende, 9 Jahre, habe ihn leider nicht bekommen. Schade eigentlich. Aber ich denke, da kann jeder eine Geschichte erzählen und ich wollte bloß ein bisschen bildhaft erklären, was Vorfreude ist und was Vorfreude auch mit uns macht. So, und jetzt komme ich zu dem Bibelvers. Was sagt die Bibel zur Vorfreude? Jetzt nehmen wir den Vers nochmal. Da sagt der Jesus, ich lese nochmal vor, in Johannes 16, 22. Hier und jetzt erlebt ihr noch Traurigkeit und Enttäuschung. Ich sagte vorhin, wie treffend, weil es ist manches nicht lustig zurzeit. Hier und jetzt erlebt ihr noch Traurigkeit und Enttäuschung. Und jetzt kommt die schöne Botschaft. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll nicht enttäuscht werden. Sind doch starke Worte unseres Herrn. Und sind auch starke Worte, die einfach pure Vorfreude verbreiten. Grundsätzlich ist das ja, dieses Thema ist ja grundsätzlich ein sehr schönes Thema. Es geht ja um die Zukunftserwartung von uns Christen. Und trotzdem ist die Begeisterung gedämpft. Die Wiederkunft Jesu ist ein eher seltener Gesprächsstoff, oder? Redet ihr beim Kaffeetrinken darüber? Ich glaube nicht. Also es ist ein seltener Gesprächsstoff. Es steht auch nicht so gerade im Vordergrund. Warum ist das so? Habe ich mich oft gefragt. Warum kommt bei dem Thema keine richtige Vorfreude auf? So mal als rhetorische Frage. Warum ist das so? Warum kommt da keine Vorfreude auf? Was verdrängt eigentlich den Gedanken an den Himmel? Und vielleicht ist eine Antwort, es gibt Christen, die ich auch persönlich kenne, die haben einfach negative Erfahrungen damit gemacht. Ich sage euch auch gleich, warum. Und wenn du so negative Erfahrungen erlebst, dann ja, hast du nicht unbedingt Lust, darüber zu reden. Vielleicht nimmt dir das dann auch die Vorfreude. Natürlich werden wir als Christen aufgefordert, bereit zu sein, wenn der Herr kommt, ganz klar. Wir wissen nicht, wann das ist, aber wir wissen, dass es in jedem Fall überraschend sein wird. Das lesen wir hier in der Bibel. Es wird überraschend sein. Komme ich nachher nochmal dazu. Und weil das so ist, verbieten sich auch Rechenoperationen und Terminangaben. Für mich ist das manchmal rätselhaft, woher haben die frommen Leute aus der Vergangenheit, woher haben die den Mut genommen, über Jahreszahlen oder unscharfe Terminangaben zu reden und damit zu spielen, sag ich mal. Da verweisen wir ganz oft auf die Zeugen Jehovas oder auf die Adventisten. Zeugen Jehovas haben sich schon mehrmals verrechnet, Adventisten haben sich in der Anfangszeit etwas verrechnet im Kalender. Aber es sind ja nicht nur, das ist ja erstaunlich, es sind ja nicht nur die Zeugen Jehovas und die Adventisten. Ich kann mich noch sehr gut an Predigten erinnern aus meiner späteren Jugendzeit auch schon, wo ich mich noch gut erinnern kann, so vielleicht 1970er Jahre. Da wurde gesagt, der Herr kommt in diesem Jahrzehnt wieder. Ich rede von 1978, 79. Wurde direkt gesagt, habe ich gehört, der Herr kommt in diesem Jahrzehnt wieder. Und 10 Jahre später, in 1980er Jahren, da wurde gesagt, wir erleben das Jahr 2000 nicht mehr. Habe ich auch in der Predigt gehört. Da wurde natürlich kein Termin genannt, ne? Aber es wurde schon irgendwo ein bestimmtes Zeitfenster genannt. Und wenn dann die Geschwister erleben, und das meine ich jetzt mit negativer Erfahrung, wenn dann die Geschwister erleben, dass so Zeiträume verstreichen, kommentarlos, dann brauchen wir ja nicht überrascht zu sein, wenn dann keine Vorfreude aufkommt. Ich habe mal einen Satz gehört, auch ein bisschen zum Schmunzeln aus der heutigen Sicht. Als Jugendlicher hat ein älterer Bruder gesagt, es macht keinen Sinn, ins Haus zu investieren, der Herr kommt sowieso bald. Und dann, wenn dann die Geschwister erleben, wie es reinregnet. Fest steht eins, und das wollen wir festhalten, das ist nicht, wenn das auch jetzt gerade was zum Schmunzeln war, aber zur Ernsthaftigkeit zurück, fest steht eins, da Jesus kommt wieder. Und dann interessieren uns natürlich, ist klar, wir sind alle ein bisschen neugierig, uns interessieren natürlich Details. Wann wird das sein? Wie ist der Ablauf? Das sind ja so berechtigte Fragen. Und wir haben darauf als Christen nicht immer eine Antwort. Und jetzt komme ich nochmal drauf zurück, was ich eingangs gesagt habe. Die Fragen gab es nämlich schon vor 2000 Jahren. Und da fragen zum Beispiel die Leute den Herrn Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, Vers 7, können wir nachlesen. Wie wird das sein? Also das sage ich mal mit meinen Worten. Und da sagt der Jesus, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Also, was ich vorhin sagte, es wird in jedem Fall überraschend sein. Aber nochmal auf die Frage, das hat mir doch ein bisschen auch in der Vorbereitung hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Was verdrängt eigentlich die Frage nach dem Himmel? Oder was verdrängt den Himmel bei uns? Und in Matthäus 13, ihr könnt das mal nachlesen, das Kapitel mache ich jetzt nicht aus Zeitgründen. Da nennt er Jesus 2 Gründe, weshalb der Himmel bei den Menschen verdrängt wird. Und ich denke, genau diese beiden Gründe, Matthäus 13, sind genau noch die Gründe, warum wir den Gedanken an den Himmel ausblenden. Da nennt er Jesus 2 Gründe. Erstens, das Wirken Satans. Satan streut gern Zweifel an Gott aus. Zum Beispiel, der Himmel ist ein langweiliger Ort. Oder die Ausrichtung auf den Himmel macht weltfremd. Satan. Zweitens, der zweite Grund, den ich heute noch genauso aktuell finde, sagt da Jesus, ein Grund ist eure Oberflächlichkeit. Was heißt das? Wir wollen einfach nicht belächelt werden oder ausgelacht werden. Du glaubst noch an den Himmel, hallo. Na, das wollen wir einfach nicht. Also, Beantwortung der Frage, was verdrängt den Himmel oder den Gedanken? Nochmal, und allen Zweifeln zum Trotz, der Jesus kommt wieder. Und ich möchte diese Zusage, er kommt wieder und er ist der Herr der Zukunft, diese Botschaft möchte ich nochmal ein bisschen vertiefen in den nächsten Minuten. Er kommt wieder und er ist der Herr der Zukunft. Wenn ich nämlich über diesen Gedanken ein bisschen intensiver nachdenke, dann rücken diese ganzen Problemfelder, die wir zurzeit hören und die um uns herum sind, die rücken etwas in die zweite Reihe. Und ich kann auch besser diese Krisenbotschaften verarbeiten. Und Krisenbotschaften gab es im letzten Jahr und auch in den ersten 12 Wochen diesen Jahres schon genug. Corona war nur das Warm-up. Wie in der Formel 1 ungefähr. Na, wir kennen das vielleicht so, wer sich für Formel 1 interessiert, dann fahren die in der ersten Aufwärmrunde so ein bisschen mit ihren Rennauto so ein bisschen hin und her, fahren die Reifen warm, Aufwärmrunde. Keiner von uns weiß, wie es mit der Energiekrise weitergeht. Keiner von uns weiß, wie es mit dem Krieg in der Ukraine weitergeht. Aber neben den globalen Konflikten, die so um uns rum sind oder toben, gibt es ja auch Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich. Und ich beobachte, dass während der Corona-Zeit, im Übrigen waren es vor genau 3 Jahren, war der erste Lockdown, wo die Gottesdienste verboten wurden und das gesellschaftliche Leben wurde runtergefahren. Ich beobachte, dass während dieser Corona-Zeit die Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich irgendwie mehr geworden sind. Nicht, dass es vorher noch keine Konflikte gab, aber es wird einfach offener ausgetragen. Die sogenannte alte Schule, die ist eigentlich fast verschwunden. Und ich beobachte auch, Konflikte werden nicht nur heftiger ausgetragen, auch hässlicher ausgetragen. Wer versucht, so ein bisschen geradlinig durchs Leben zu gehen, der wird einfach kaltgestellt. Es ist völlig normal, in der heutigen Zeit Tabus zu brechen. Mit Tabus meine ich einfach Verbote, über die vor ein paar, ja, vielleicht Jahren oder Monaten noch gar nicht so richtig offen gesprochen wurde. Ich weiß nicht, wer das kennt von euch. Im MDR-Radio gibt es so einen Podcast, Tabubruch. Und der hat mich total erschüttert. Das sind erschütternde Lebensgeschichten, Sachen, über die vor kurzem noch gar nicht in der Öffentlichkeit gesprochen wurde. Und das ist so eine Entwicklung, die ich so beobachte, dass über solche Sachen, dass solche Sachen mehr in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Und ich beobachte auch gerne andere Leute. Wie verhält sich der andere? Wie verhält sich die andere? Warum sagt der oder die das jetzt gerade? So Verhaltensweisen bei anderen Leuten und auch Denkstrukturen der anderen Leuten. Ich habe beruflich viel mit Architekten zu tun, kluge Leute. Und warum ich das sage, wenn ich so in manchen Gesprächen, manchmal kommt man ja direkt auf so ein Gespräch über die Zukunftserwartung. Und wenn ich so über die Zukunftserwartung spreche, dann komme ich oft auf die Frage, wie geht's weiter? Und was mir auffällt, die Zukunftserwartung wird sehr, sehr negativ von vielen Leuten, auch von klugen Leuten gesehen. Und wer da keine Hoffnung hat, und das ist jetzt komme ich zurück zur Bibel. Wer da keine Hoffnung hat, als die Hoffnung, die wir als Christen kennen, der ist arm dran und hat genügend Stoff für eine depressive Grundstimmung. Ich habe gerade begonnen mit dem Vers aus 1. Korinther 15, 19, wo Paulus schreibt, das will ich einfach nochmal uns ins Gedächtnis rufen. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle Menschen. Wer diese Hoffnung nicht hat, der Herr kommt wieder, der ist arm dran und hat genügend Stoff für eine depressive Grundstimmung. So, und was ist jetzt die Lösung? Was ist denn die Lösung dafür? Die Lösung ist ganz einfach. Wer diese Zuversicht hat, er kommt wieder, der hat eine ganz andere Hoffnung. Wer diese Zuversicht hat, für den sind die Probleme nicht einfach weg, die um uns rum sind, aber die rücken ein bisschen weiter nach hinten. Ganz gleich, was die vor uns liegenden 40 Wochen in 2023 noch bringen werden. Joseph Biden oder Wladimir Putin haben nicht das letzte Wort. Daher nochmal, wer diese Zuversicht hat, er kommt wieder. Für den gibt es eine andere Hoffnung, eine viel, viel bessere Hoffnung. Und mir ist es wichtig, diese Hoffnung an dich heute weiterzugeben. In aller Deutlichkeit, es gibt für uns Christen eine viel, viel bessere Hoffnung. Wir erleben mitunter, dass Christen in der Nähe des Todes davon sprechen, dass sie nach Hause gehen. Kennt ihr den Ausdruck? Ich schon. Nach Hause, und sie meinen ihre himmlische Heimat. Und wir sagen dann als Christen ganz oft, er oder sie geht heim. Ich sage das auch. Aber in der Vorbereitung habe ich mich so ein bisschen über die Formulierung gewundert. Und ich habe mal echt wirklich mal lange drüber nachgedacht, Warum sagen wir das? Er oder sie gehen heim. Warum sagen wir diese Formulierung? Weil von Heimat sprechen wir doch immer nur von Orten, mit denen wir vertraut sind. Das ist doch unsere Heimat. Vielleicht für dich dein geliebtes Chemnitz oder Niederlichtenau oder Zwickau oder Obendorf oder was auch immer. Die Orte sind doch Heimat. Das ist doch die Heimat. Oder ich bin in Halle-Saale aufgewachsen. Das ist meine Heimatstadt. Oder noch ein Beispiel. Ich habe als Junge oder als Jugendlicher noch für zwei alte, liebe Glaubensschwestern die Kohlen aus dem Keller geholt. Und die hießen Frieda und Margarete Preuß. Und das erzähle ich euch jetzt, weil das ist auch was mit Heimat zu tun hat. Das waren zwei liebe Glaubensschwestern, die waren alleinstehend, waren Flüchtlinge und die sind in Tilsit aufgewachsen. Die sind also irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen und haben sich da in Halle angesiedelt. Und ich habe denen die Kohlen aus dem Keller geholt, habe die hochgetragen, die wohnten in der dritten Etage. Und jedes Mal, wenn ich fertig war, dann haben die mir eine Tasse Westkakao gemacht. Und das war für mich natürlich das Größte. Van Houten, weiß ich heute noch. Ich sehe heute noch die Dose, hatten die stehen. Und ich habe mich dann hingesetzt zu den beiden. Und jedes Mal, wenn ich fertig war, haben die mir von Tilsit erzählt. Und dann haben sie erzählt, das ist also, wie schön das in ihrer Heimatstadt Tilsit gewesen ist, in Ostpreußen. Tilsit war ihre Heimat, liegt im heutigen Russland, die Nachbarstadt von Kaliningrad, dem heutigen, früheren Königsberg, heutigen Kaliningrad, war Tilsit die Nachbarstadt. Und dann haben die geschwärmt von der kurischen Nährung und vom Tilsiter Käse. Seitdem sehe ich den ganz anders im Kühlregal liegen. Also das war die Heimat für die beiden. Margarete und Frieda Preuß, lange beim Herrn, heimgegangen. Das war der Begriff Heimat für die, Tilsit. Oder vielleicht erinnert dich, oder vielleicht kommt bei dir Heimatgefühle auf, wenn du an ein bestimmtes Essen denkst. Vielleicht wie ich. Pellkartoffeln und Quark, das sind so Kindheitserinnerungen. Da kommen bei mir manchmal Heimatgefühle auf. Oder an irgendetwas anderes. Also ich will nur mal sagen, das ist doch Heimat für uns. Aber jetzt noch mal die Frage, warum sagen den Christen, der Himmel ist meine Heimat? Da war doch noch gar keiner. Das klingt ein bisschen provokant. Warum sagen Christen, der Himmel ist meine Heimat? Wir haben in unserem Hauskreis, wir sind 8 Leute in unserem Hauskreis und wir haben 3 Leute, die kommen von außen. Also sind in unserer Gemeinde, aber sind irgendwann dazugekommen. Und die stellen solche Fragen. Die stellen manchmal solche Fragen. Das finde ich nämlich äußerst interessant. Warum reden wir vom Himmel als unsere Heimat? Und das finde ich interessant, wenn die solche Fragen stellen, das regt mich nämlich zum Nachdenken an, weil da denke ich auch erstmal neu drüber nach, warum sagen wir solche Wörter oder solche Begriffe, weil wir sie immer schon so sagen und noch nie drüber nachgedacht haben. Aber ich sage euch mal was, weil ich das nämlich auch schön finde. Wenn wir vom Himmel als Heimat sprechen, finde ich persönlich sehr, sehr schön, aber man muss es ja auch ein bisschen analysieren und begründen können. Es hat nämlich vermutlich mit einem zu tun, den wir als Christen kennen, der schon im Himmel ist. Und das ist die Heimat. Wo er ist, ist Heimat. Und wo er ist, sind wir zu Hause. Vielleicht ist das die Beantwortung der Frage. Wo er ist, ist Heimat. Und wo er ist, sind wir zu Hause. Ich habe einen Vers heraus oder zwei Verse herausgesucht, die, ich denke mal, ein Teil von euch bestimmt fast auswendig können. So ein Sonntagsschulvers ist das. Johannes 14, Vers 2, sagt da Jesus, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und wenn das nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. In der Elberfelder steht eine Stätte. Und ich schaute manchmal so in anderen Übersetzungen nochmal nach. Karl-Heinz van Heiden übersetzt das mit einem Platz oder einer Wohnung, auch NGÜ. Also, ich gehe hin, euch einen Platz oder eine Wohnung vorzubereiten. Und ich bin gespannt, wie die Wohnung aussehen wird. Ich bin wirklich gespannt. Und dann in Vers 3, der nächste Vers, da geht's weiter. Das ist eigentlich das Schönste an den beiden Versen. Sagt da Jesus, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte oder einen Platz oder eine Wohnung vorbereite, jetzt kommt's, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Cool, ne? Das ist echt stark. Der Herr Jesus verspricht uns noch an einer anderen Stelle, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wiederhol das nochmal. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das heißt, ich bin überzeugt, es wird das Schönste sein, was wir jemals sehen werden. Und damit richtet sich unser Blick auf die Ewigkeit. Unser Leben hat also einen konkreten Anfang und das ist die Geburt. Unser Leben hat auch ein Ende, der Tod. Und was nach diesem Zeitfenster ist, das können wir uns eben nicht vorstellen. Und mir persönlich hat immer die englische Übersetzung ein bisschen geholfen von dem Begriff Ewigkeit. Ihr kennt den, Eternity. Eternity heißt nämlich übersetzt Unaufhörlichkeit. Das hat mir oft geholfen, über den Begriff Ewigkeit nachzudenken. Wenn ich so am Grab meiner Mutti stehe, die ist vor 8 Jahren heimgegangen, dann denke ich so manchmal drüber nach, was hat sie mir mitgegeben? Ich bin also im gläubigen Elternhaus groß geworden, bin ich sehr dankbar dafür. Dann denke ich so drüber nach, was hat sie mir mitgegeben? Wie war sie? Und was hat sie, oder was habe ich von dem umgesetzt, was sie mir mitgegeben hat? Zum Beispiel war ein ganz markanter Satz oder Bibelvers, den sie mir immer wieder gesagt hat. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt hast, da du weißt, von wem du gelernt hast und so weiter, schreibt Paulus an Timotheus. Und dann frage ich mich manchmal, bin ich in dem geblieben, was mir meine Mutti vorgelebt hat? Bin ich in dem geblieben, was sie mir gelernt hat? Was ich damit sagen möchte, es ist schön, wenn wir am Grab eines lieben, verstorbenen, heimgegangenen stehen. Aber ich frage mich manchmal dann auch, wie wird es sein, wenn ich nicht mehr lebe? Was wird auf meinem Grabstein stehen? Was werden meine Kinder oder die Angehörigen vielleicht sagen oder denken, wenn sie an meinem Grab mal stehen? Die Gedanken kommen ja durchaus. Und ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Frau, ich war auf dem Friedhof bei meiner Mutti am Grab und da war ein bisschen Stückchen hin, war eine Frau, die pflegte hingebungsvoll das Grab, sagte toll aus mit vielen Blumen. Und wir kamen dann so ins Gespräch und sie erzählte mir unter Tränen, dass ihr Sohn beim Motorradunfall tödlich verunglückt ist. Und ich habe mir so gedacht, was denken Leute, die so die Gräber pflegen, was haben die so für Gedanken? Was denken die so, wie es nach dem Tod weitergegangen ist oder geht? Was denkt jemand? Ob die sich mit dem Gedanken auch beschäftigen, was kommt nach dem Tod? Ich habe einen schönen Satz gelesen, ich weiß nicht mehr, woher der ist, aber ich sage einfach, dass er nicht von mir ist. Der heißt, wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Jesus Christus. Sage ich nochmal, wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Jesus Christus. Wir sollen uns schon jetzt auf etwas Großartiges freuen. Thema Vorfreude. Möchte ich uns noch mal dran erinnern. Ich habe das Thema einfach schlicht und einfach Vorfreude genannt. Lukas 10, Vers 20 steht, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Am 23. Januar diesen Jahres ist einer unserer ältesten Brüder in der Burgstädter Brüdergemeinde heimgegangen. Der Bernd Klemm, vielleicht kennt den einige. Und das war derjenige, der hat immer den Begrüßungsdienst gemacht, viele Jahre. Ganz freundlicher, alter Bruder. Und ich hatte das große Glück, durfte ihn kurz vor seinem Heimgang nochmal besuchen, er hatte Krebs. Und er saß so in seinem Sessel, hatte immer so einen ganz friedlichen Gesichtsausdruck. Und da habe ich ihm gesagt, Bernd, freue dich, dass dein Name im Himmel angeschrieben ist. Da hat er gestrahlt, das vergesse ich nicht. Das habe ich gesagt, das möchte ich von Bernd in Erinnerung behalten. Bernd, freue dich, dass dein Name im Himmel angeschrieben ist. Kannst du dich freuen, dass dein Name im Himmel angeschrieben ist? In dem Kapitel in Lukas 10 möchte ich es auch nicht lesen. Nur so viel dazu, da sind 70 Jünger, die hat da Jesus weggeschickt und dann kommen die zurück, ich sag's mal ganz kurz mit meinen Worten, kommen die zurück und erzählen alles, was sie Tolles gemacht haben, wie toll sie gewesen sind, haben Kranke geheilt und so weiter. Und da sagt da Jesus, da holt er sie erstmal wieder runter und sagt, darüber freut euch nicht, sondern, und jetzt kommt der Vers, das ist nämlich der zweite Teil von Lukas 10, Vers 20, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Hast du eine gültige Bordkarte? Im November letzten Jahres sind Conny und ich von Teneriffa zurückgeflogen und wo wir so beim Boarding standen, dann ist es ja heute so, die Bordkarten werden eigentlich ausgedruckt, manche haben sie auch auf dem Smartphone und vor uns war eine junge Frau, die hatte ihre Bordkarte auf dem Smartphone und dann wurde die eingelesen, hat nicht funktioniert, dann haben sie es erstmal beiseite genommen, alle gingen rein, sie musste draußen bleiben. Hast du eine gültige Bordkarte? Das allein ist es, was am Ende bleibt und was am Ende zählt. Offenbarung 20, Vers 15 lesen wir vom Buch des Lebens, in dem unser Namen stehen. Steht dein Name, nochmal die Frage, im Buch des Lebens? Himmel oder Hölle, jeder entscheidet selbst. Und das entscheidest nur du allein. Einmal sich im Himmel für die Ewigkeit oder für den Himmel für die Ewigkeit zu entscheiden, setzt voraus, im Hier und Jetzt eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus aufzunehmen. Und im Übrigen, wenn du diese Beziehung hast, dann kannst du sie ihm sagen, Herr, dann ist er dein Herr Jesus. Aus diesem Grund wünsche ich jedem, der heute hier ist, diese persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus. Nochmal die Frage, hast du eine gültige Bordkarte? Ich möchte noch ein paar kurze Anmerkungen zum Himmel machen. Ich hatte ja vorhin das zitiert. Ich sage mit meinen Worten, wenn ich das lese in Offenbarung, du kannst das alles selbst nachlesen, da steht ganz viel, dann komme ich zu dem Ergebnis, wow, unbeschreiblich. Ich möchte einfach Appetit machen, das ist Vorfreude. Im vierten Vers von Offenbarung 21, da lesen wir einen ganz wichtigen Satz. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, Trauer wird nicht mehr sein, Geschrei wird nicht mehr sein, Schmerz wird nicht mehr sein. Weißt du eigentlich, was es im Himmel nicht gibt? Es werden keine neuen Tränen dazukommen. Gott wischt jede Träne ab. Meine Schwester Anne-Rose ist mit 19 Jahren tödlich verunglückt und ich war damals 12. War eine bildhübsche junge Frau und ich hatte wirklich ein tolles, geschwisterliches, gutes Verhältnis zu ihr. Und meine Mutti hat das Unglück nie überwunden. Und kurz nach dem Unglück kam eine liebe Glaubensschwester, ich kann auch den Namen sagen, war Ursel Grünhardt, die hat zu meiner Mutti gesagt, Elisabeth, weißt du, was es im Himmel nicht gibt? Gott wischt jede Träne ab. Es werde keine neuen Tränen dazukommen. Und ich, wie gesagt, ich war damals 12 Jahre alt und das hat mich so bewegt und es hat sich so eingebrannt bei mir im Gedächtnis. Gott wischt jede Träne ab, es werden keine neuen Tränen dazukommen. Weißt du, was es im Himmel noch nicht gibt? Der Tod hat ein Ende, Verleumdung hat ein Ende, Mobbing hat ein Ende, Enttäuschung hat ein Ende, Respektlosigkeit hat auch ein Ende, Lügen haben ein Ende, Demenz hat auch ein Ende. Der Krebs hat ein Ende. Depressionen haben ein Ende. Scheidungen haben ein Ende. Auch der Liebeskummer hat ein Ende. Und wenn ich vom Himmel erzähle, muss ich natürlich auch auf die Hölle hinweisen. Da Jesus möchte dich von dem Weg herunterholen, der an der ewigen Verdammnis endet. So lesen wir das hier. Ewige Verdammnis oder Hölle. Über Himmel und Hölle sagt die Bibel, der eine Ort ist wunderschön, der andere Ort ist schrecklich. Und ich sage ganz klar, einen dritten Ort gibt es nicht. An der Person Jesu entscheidet sich alles. Deine Ewigkeit hängt von einer einzigen Person ab, von Jesus Christus. Und, ich sagte es vorhin, von der Beziehung zu ihm. Wer nach diesem Leben die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen möchte, muss erst von seiner Schuld befreit werden. Und dies kann nur durch Jesus Christus erreicht werden. Er hat bezahlt mit seinem Blut durch seinen Tod am Kreuz. Und ich finde das schön, jetzt haben wir es ein bisschen verdeckt. Aber ich finde das so schön, dass wir das Kreuz hier sehen. Ich finde das wirklich wunderschön, dass wir das Kreuz haben, als wirklich nur als Symbol, wo wir drauf sehen können. Ich finde das als sichtbares Zeichen wunderschön. Aber jetzt ist ja die Frage, und vielleicht kommen die bei einem oder anderen auf, was musst du tun, um in den Himmel zu kommen, um die Ewigkeit bei ihm zu verbringen? Und eine Aufforderung, die bringt es auf den Punkt. In der Apostelgeschichte gibt es eine Geschichte, ich lese auch aus Zeitgründen, reiße ich das nur an. Da fragt der Chef des Gefängnisses, Paulus und Silas, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich errettet werde oder gerettet werde? Und weißt du, was die beiden antworten? Und deswegen ist das so einfach. Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Das ist die Lösung. So einfach. Wir haben es jetzt auch kürzlich unterhalten. Wir haben so einen einfachen Glauben. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Ich möchte fast am Ende. Nochmal den wunderschönen Bibelvers aus Johannes 16, Vers 22 explizit für dich vorlesen. Explizit für dich. Da Jesus ruft dir zu, hier und jetzt erlebst du noch Traurigkeit und Enttäuschung. Aber ich will dich wiedersehen und dein Herz soll sich freuen und deine Freude soll nicht enttäuscht werden. Es gibt noch freie Plätze im Himmel, weiß ich. Und da Jesus lässt das sagen, komm, belege deinen Platz im Himmel, sei klug und reserviere für die Ewigkeit. Nutze den heutigen Sonntag, den 26. März 2023, nutze ihn dazu, reserviere für die Ewigkeit. Ich habe am Ende noch eine Geschichte explizit für dich herausgesucht. Und die heißt, Vorbereitung ist alles. Mit der Geschichte möchte ich einfach, die lese ich gleich vor. Mit der Geschichte möchte ich einfach darauf hinweisen, wie entscheidend die Vorbereitung auf die Ewigkeit ist. Es gibt nämlich einen Vers in Sprüche. In Sprüche 21 gibt es einen Vers, der heißt, Vers 31, das Pferd wird gerüstet für den Tag der Schlacht, aber die Rettung oder der Sieg ist Sache des Herrn. Ich lese eine Geschichte vor, die ist nicht lang. Kurze Geschichte, die heißt Vorbereitung ist alles und die ist 538 Jahre alt, spielt im Jahr 1485 in England. Und jetzt denke nicht, oh, so erzählt da schon wieder so eine alte Kamelle. Nee, das ist eine Geschichte, die ist bis heute hochaktuell und die wird sich bis heute auch in England erzählt. Ich lese das vor. Es geht um eine Begebenheit von König Richard. Und es war der 22. August 1485. König Richard und seine Männer bereiteten sich für den Kampf gegen das Heer von Heinrich vor. Und der Sieger der Schlacht würde über England herrschen. Und kurz vor der Schlacht sandte Richard seinen Reitknecht zu den Pferden. Er sollte nachsehen, ob sein Lieblingspferd bereitsteht. Der Reitknecht ging zum Schmied und sagte, los, komm, beschlag das Pferd des Königs. Der König möchte an der Spitze seiner Truppen in den Kampf ziehen. Und der Schmied antwortete, du musst dich schon etwas gedulden. Seit Tagen beschlage ich Pferde für das gesamte Heer und außerdem muss ich noch neues Eisen besorgen. Der ungeduldige Reitknecht. Ich kann nicht warten. Unsere Feinde rücken bereits bedrohlich heran. Der Reitknecht zum Schmied, okay, dann musst du das nehmen, was da ist. Der Schmied fertigte, so gut es eben ging, aus einem Stück 4 Hufeisen an. Nachdem er die 3 Hufeisen angenagelt hatte, kam er zum vierten Hufeisen und stellte fest, dass ein Nagel fehlte. Und der Schmied, ich brauche unbedingt noch einen Nagel, der Reitknecht wollte nicht länger warten. Er sagte, ich höre bereits die Fanfaren, nimm einfach noch, was du hast. Der Schmied erwiderte, ich tue mein Bestes, aber ich kann nicht garantieren, ob das vierte Hufeisen hält. Der Reitknecht, nagel es einfach an mit dem, was du hast. Beeil dich, sonst wird König Richard nicht gut auf uns zu sprechen sein. Die Schlacht begann. Um seine Männer anzufeuern, ist Richard hin und her geritten, hat seine Männer angefeuert und plötzlich stolperte sein Pferd und kam zu Fall. Der König landete auf dem Erdboden. Bei dem rasenden Galopp hatte sich ein Hufeisen gelöst. Heinrichs Heer rückte weiter vor und Richards Gefolgsleute ergriffen die Flucht. Die Schlacht war verloren. Und seit dieser Zeit, und das erzählt man sich bis heute in England, seit dieser Zeit gibt es in England ein Sprichwort, weil ein Hufnagel fehlte, ging ein Hufeisen verloren. Weil ein Hufeisen fehlte, ging ein Pferd verloren. Weil ein Pferd fehlte, war die Schlacht verloren. Und weil die Schlacht verloren war, ging ein Königreich verloren. Und all das, weil ein Hufnagel fehlte. Die Geschichte zeigt, wie wichtig die Vorbereitung in unserem Fall auf die Ewigkeit ist. Vorbereitung ist alles. Bist du vorbereitet auf die Ewigkeit? Ich sag's nochmal, sei klug und reserviere für die Ewigkeit. Heute am 26. März 2023. Löse noch heute die gültige Bordkarte. Eine Bordkarte, die lesbar ist. Und nicht, dass es dir so geht wie mit der jungen Frau, wo das am Smartphone nicht lesbar war. Sie musste draußen bleiben. Es gibt ein sehr schönes Lied, wie ich finde. Das heißt Ewigkeit. Und ich freue mich, dass ihr das gleich singen werdet. Ein sehr bewegendes und beeindruckendes Lied, ist ein neues Lied im Lobpreisbereich. Und ich finde das so einen ganz, ganz starken Text. Und da gibt es eine Textzeile, und mit der möchte ich schließen. Gibt es eine Textzeile, die finde ich so genial, weil die auch so, ja, die sagt viel aus. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt.